Mir gegenüber sitzen Kurt und Maximilian Ferreira-Kress. Erste Frage. Welches Adjektiv würdet ihr je dem anderen zuschreiben?
Du bist ernst.
Du bist tight, was man im Schlagzeug sagt, wenn man rhythmisch genau auf dem Punkt ist.
Zu Gast bei Daniela Arno auf Bayern 2.
Kurt und Maximilian Kress, Künstler und Produzenten.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Es wurde gerade gesagt von Kurt Kress und wir sind schon wieder im Duzen, das muss ich unseren Hörerinnen und Hörern sagen. Wir haben ja diese Generationenwoche und auch ihr kamt und habt gesagt, in eurer Branche duzt man sich, Kurt Kress und Maximilian Kress. Deswegen Kurt, du hast gesagt, Maximilian, dein Sohn, sei ernst. Was meinst du damit?
Er nimmt alles sehr ernst und hinterfragt alles, hat als Kind auch immer schon wahnsinnig viel gelesen, sodass man ihm beim Frühstück vor der Schule das ganze Essen, was übrig geblieben ist, von den Geschwistern in den Mund stecken konnte. Er war so konzentriert auf die Bücher. Und auch wenn er Karussell gefahren ist, hat er immer sehr ernst geguckt. Ja. Also Maxi ist sehr konzentriert.
Fühlst du dich gesehen so, Maxi?
Das ist auf jeden Fall ein Teil von mir, ja. Und klar, also Moral und Gerechtigkeit sind wichtige Themen für mich. Und ich glaube schon, ja, ich kann schon lustig sein, aber ich bin schon ein ernster Mensch.
Das habe ich ja nicht gesagt, dass du nicht lustig sein kannst. Das ist ja klar.
Aber das vom Hintergrund, ja, du hast als Journalist auch viel in diesen Bereichen, gesellschaftspolitischen Bereichen, Polizei, Kriege, Kosovo und so weiter, das sind Themen, die dich beschäftigen. Da werden wir später noch drauf zurückkommen, auch auf dein Buch, das du geschrieben hast, Um jeden Preis. Aber jetzt zunächst nochmal zu deiner Aussage über deinen Vater, tight, also im Rhythmus immer auf den Punkt. Ist es auch sozusagen seine Lebensphilosophie, die du so verstehen würdest, Maxi, von deinem Vater Kurt?
Ja, würde ich schon sagen. Also kurzes Beispiel vielleicht. Die Drumcomputer kamen auf und die meisten Schlagzeuger haben sich beschwert und Papa hat einfach einen gekauft und ihn gelernt und ihn benutzt und eingesetzt. Also die Zeichen der Zeit erkannt und zum richtigen Zeitpunkt es benutzt und damit auch ein besonderes Markenzeichen gesetzt. Und das ist tight. Also aha, zu sehen, was kommt.
Wann was fällig ist letztlich fällig auch, ist, oder?
Ja, ja, genau. Ja.
Ihr seid beide Künstler, Maxi als Schriftsteller, du als Musiker, Produzent. In was unterscheidet ihr euch als Künstler?
Ja, schwer zu sagen. Ich bin in der Musik mehr tätig. Maxi hat auch Gitarre gespielt und so, aber er ist eigentlich mehr der literarische Wortmensch.
Würdest du auch sagen, Kurt, dass du dich über Musik ausdrückst? Also, dass das für dich eben auch eine Form von Ausdruck ist, der für dich auch ein Statement setzt oder nicht?
Statement würde ich jetzt nicht sagen. Als Schlagzeuger sitzt man erstmal da hinten und guckt, was der Sänger macht und die Gitarren und guckt, dass die Band zusammenbleibt.
Kurt Kress, der bescheidene Schlagzeuger.
Ja, was heißt bescheiden? Nee, ich habe schon drauf gehauen. Aber, oder hau drauf. Aber das ist jetzt kein politisches Statement, so wie vielleicht Maxi das macht.
Was würdest du sagen? Wie unterscheidet ihr euch als Künstler?
Ja, es sind ganz andere Arten, damit umzugehen, mit Kunst umzugehen. Ne? Also Musik kreiert sich relativ schnell, oder zumindest populäre Musik, im Gegensatz zu einem Roman, an dem man halt vielleicht Jahre sitzt. Da hat man einen großen Unterschied und natürlich, du warst auf tausenden Bühnen, da bin ich jetzt nicht so zu Hause. Ich bin gerne tatsächlich alleine zu Hause, ich gehe gerne mit dem Hund spazieren, ich esse gerne mit meinen Kindern zum Mittag. Also nicht so das funkelnde Starleben meines Vaters.
Würdest du sagen, du hattest ein funkelndes Starleben oder hast es noch?
Die Lichter funkeln, ja, also Starleben. Ich habe mich nie als Star gesehen, das ist ja Quatsch. Das sind die Jungs vorne, die Mikros in der Hand haben und von den Mädels angestrahlt werden. Nee, also.
Hattest du den geilsten Job, ja, weil dir sind nicht Tausende hinterhergelaufen, wenn du aus dem Hotelzimmer raus bist, aber du bist trotzdem in First Class geflogen, auf den fetten Bühnen gestanden, bei den besten Partys gewesen. Also das eigentlich stimmt. Ideal.
Aber da sprechen wir über CO2, Maximilian.
Naja, also in den 70ern, ich glaube, da hat tatsächlich noch keiner drüber nachgedacht. Aber ja, natürlich ist das auch ein Faktor. Ne? Also ich finde, es sollte keine First Class geben, aber das ist was anderes.
Wo ähnelt ihr euch denn als Menschen, als Väter, als Freunde?
Ich glaube, dass wir ein sehr großes Verständnis haben, was Treue angeht auch und liebevoll miteinander umgehen. Das sehe ich auch bei meinen Kindern, also bei meiner Frau sowieso, ein Mädchen und die zwei Brüder, die alle auch heute noch extrem verbunden sind und aneinander interessiert sind. Das ist toll und das kommt bestimmt auch durch meine Frau, durch die Claudia, die auch das sehr lebt, die Familie zusammenhält und die Kommunikation, obwohl wir alle sehr entfernt wohnen. Berlin, Hamburg, München sind alle verteilt. Insofern ähneln wir uns schon, auch weil wir dann ich jetzt Familienmensch mehr geworden bin, nach den vielen Tourneen und vielen Wegseins und so, liebe ich das auch sehr. Und Maxi pflegt das auch mit seinen beiden Töchtern extrem und mit Barbie.
Die sind jetzt in der Pubertät, würde ich sagen, oder?
Ja, 14 und 12.
Und wie läuft's?
Ich mag das sehr. Ich mag das wirklich sehr, vor allem, weil ich mich ja selber noch daran erinnern kann, wie das bei mir war. Und ich finde es wahnsinnig süß, das zu sehen. Also wenn man sich erinnert und es nicht zu ernst nimmt, dann kann man viel Spaß haben. Also wie es wirklich funktioniert, das heißt, kannst du bitte deine Jacke aufhängen? Und sie läuft dran vorbei und die liegt da immer noch. Und sie hat es einfach wirklich vergessen. Das ist keine böse Absicht. Also die sind gute Mädels, die sind sportlich. Die Große ist im Leistungsstützpunkt Volleyball, hat gerade den Bayern-Pokal gewonnen und so. Also die sind super in der Schule. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Aber diese Vergesslichkeit, dieses unendlich
Schlafen. Na, wenn es eine Vergesslichkeit ist, aber gibt es auch schon Protest?
Ja, klar, aber Charlotte ist da sehr, sehr lustig, weil die sagt, Papa, ich weiß gar nicht, warum ich so sauer bin. Ich will dich gar nicht so anmotzen. Ja, also gerade bei Charlotte, die sehr sozialer Mensch ist und finde ich so lustig, dass in dem Moment merkt, also sie merkt, dass das totaler Quatsch ist, aber sie kommt nicht raus, die Wut ist da.
Und das Gute ist ja, dass sie es auch formulieren kann, ne?
Ja.
Und was ist mit Mathilda?
Naja, gut, die ist 12. Die Mathilda ist gerade eher, sagen wir, auf dem Weg. Die wird immer besser. Die war als Kind. Na, die war die kleine Schwester.
Dürfen die Kinder diese Sendung hören?
Auf jeden Fall, das weiß sie ja auch. Sie war die kleine Schwester. Sie wollte immer das können, was ihre 2 Jahre ältere Schwester kann. Und das funktioniert natürlich nie. Das heißt, sie war wahnsinnig lange, oft sehr sauer. Und jetzt mit 12 weiß sie, sie ist schlau. Sie liest ihre Bücher auf Englisch. Sie ist eher so der Nerd in der Familie. Die hat so ihre Ecke gefunden, wo sie richtig gut ist. Das entspannt sie viel mehr. Und ich gebe dir dann 2 Jahre, bis das dann da kommt.
Gut, du hast gerade von Barbie gesprochen. Barbara, ist es deine Frau, Maxi? Zu der kommen wir später auch noch. Sie ist aus Brasilien. Nur, dass wir das einmal kurz erläutern. Wenn der Name Barbie im Raum ist, dann ist die Frau von dir, Maxi, gemeint.
Claudia. Genau. Und Claudia ist meine Frau.
Das haben wir auch schon gehört, genau. Aber jetzt hören wir erstmal Musik von Udo Lindenberg. Was hat die Zeit mit uns gemacht?
Der Winter kommt, der erste Schnee, der fällt auf unser heißes Herz, das hab ich nicht bestellt. Polare Zeiten, nein, das ist nicht meine Welt. Auf dieser Autobahn, lass uns nicht weiterfahren. Die letzte Ausfahrt hier, ey komm, die nehmen wir. Da ist die letzte Bar, ist der letzte Drink vor der Grenze da. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Was ist denn bloß aus uns geworden? Was hat die Zeit mit uns gemacht? Ein eisiger Wind treibt uns nach Norden, in so ein Land, wo weit und breit nichts ist als Schweigen oder Streit. Da will ich nicht hin, es macht mich kaputt. War der blau, heute stehen Fabriken da, sie produzieren grau, nur noch die Farbe grau, ich kann das nicht mehr sehen. Ey, tu mir das nicht an, ich krieg ja Sonnenhals, egal was ich auch sag, alles verstehst du falsch, dabei möchte ich so gern, wir sind doch beide vom selben Stern. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Was ist denn bloß aus uns geworden? Was hat die Zeit mit uns gemacht? Ein eisiger Wind treibt uns nach Norden, in so ein Land, wo weit und breit nichts ist als Schweigen oder Streit. Da will ich nicht hin, das macht mich kaputt. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Das kann doch echt nicht unser Ding sein. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Den ganzen Blues zieh ich mir nicht rein. Wir sind doch nicht so wie die anderen, die sich mal lieben und dann weiter wandern. Ey, das weißt du doch.
Eins zu eins der Talk auf Bayern 2, heute wieder mit einem Generationentalk. Ich freue mich, dass der Schlagzeuger Kurt Kress im Studio ist und dass sein Sohn Maximilian Ferreira auch da ist. Schön, dass ihr da seid. Wir duzen uns, weil die ganze Woche wird schon geduzt und ihr habt auch als Musiker und Künstler, Schriftsteller gesagt, du ist euch eigentlich lieber. Du bist Schlagzeuger, bist Produzent, du hast gearbeitet mit allen eigentlich, Tina Turner, Ike Turner, Freddie Mercury, Udo Lindenberg, Udo Jürgens, Hildegard Knef. Da sagtest du, du hättest das sogar vergessen mit der Hildegard Knef.
Ja.
Wie kann man Hildegard Knef vergessen?
Ja, das habe ich mich dann auch gefragt, weil die Situation war so irre im Studio, weil wir haben da gespielt und ich wusste gar nicht, dass sie da ist und sie saß im Hintergrund. Aber und plötzlich höre ich jemanden rufen, was für eine Scheiße. Und dann steht sie plötzlich vor mir in so einem schwarzen Gewand, ja. Mit ihrer verrauchten Stimme und so und keine Ahnung, also die war schon ihre Erscheinung und die war eine wahnsinnige Erscheinung, jung, die war glaube ich 17, 18 erst, aber da kam schon viel rüber.
Du hast ja wirklich mit den größten Künstlern und Künstlerinnen der Welt gearbeitet, bist aber der so ein bisschen im Hintergrund sitzt und nicht der Frontman ist. Bist du froh darum, dass du nicht der Frontman warst?
Ja, und ich bin auch froh, dass sich mein Wunsch nicht erfüllt hat, in einer Band zu spielen wie die Beatles oder die Stones. Also das wäre natürlich auch toll, dann ist man ganz berühmt. Und so. Aber das hat eben auch seine Schattenseiten, wie ich das auch oft erlebt habe. Sondern mein Glück war eigentlich, dass ich dann mit so vielen Künstlern gearbeitet habe. Und das ist eine große Ehre, gefragt zu werden, auf deren Werken zu spielen. Das ist der Unterschied und dadurch habe ich eben diese ganzen Wellen auch miterleben dürfen und nicht immer die 10 Hits, die vielleicht man als Star hat, sein Leben lang spielen müssen. Das finde ich irgendwie dann schon irgendwie langweilig auf die Dauer.
Du hast vorhin gesagt, dass das mit der Karriere nicht geplant war, sondern so passiert ist. Ist auch diese Form von Musikersein so passiert oder ist es geplant gewesen, dass du gesagt hast, ich will bewusst mich nicht an eine Band binden?
Ja, ich war ja bei einer Band mit Passport, ja, vorher mit Atlantis und mit Doldinger, mit Klaus. Nach 4,5 Jahren war aber meiner Meinung nach alles gesagt. Also für mich war das war nichts Böses. Das war wie so eine kleine Familie und es hat auch wehgetan, das zu verlassen.
Ist aber, wie eine Beziehung, ne?
Ja, aber ich war 25 zu der Zeit und bin aus einer weltberühmten Band ausgestiegen, wo mich alle gefragt haben, ob ich noch ganz dicht bin. Aber ich wollte eine eigene Band machen und ich wollte ich wollte auch andere Musik machen. Ich wollte wieder zurück zu Sängern, zu Rock und mehr Pop-orientiert, nicht so sehr Jazz-Rock. Und das habe ich auch gemacht. Und diese Karriere ist allerdings auch nicht, die ging gut los, es war alles toll, aber die hat eben dann doch nicht das verkauft, um so eine Band am Leben zu halten. Und da musste ich auch schmerzlich erleben, wie das ist als Bandleader. Ja, das ist eine harte Arbeit, die Band zusammenzuhalten. Und wenn dann einer wie Maffei, Peter ist ja ein großer Künstler, aber mir ständig meine Musiker klaut, weil er sie besser bezahlen kann. Eddie Taylor und Frank Dietz und die Leute waren dann alle bei Peter immer. Das war schwierig und dann habe ich irgendwann gedacht, ihr könnt mich mal. Ich habe jetzt 3 Kinder, ich muss mich um die Familie kümmern und wurde einfach sehr viel gefragt weltweit und das war toll. Es war auch schön, in Los Angeles zu arbeiten, in London zu arbeiten, in Paris, in Italien. War aufregend oder ist aufregend. Es ist ja immer noch so, dass ich nicht zu Hause vorm Fernseher sitze und Zigarren rauche.
Maxi, das wird jetzt geschildert, da kamen die 3 Kinder und dann hat er sich ein bisschen mehr gebunden. Aber wie viel war er denn überhaupt da, wenn er immer in der Welt unterwegs war?
4 Wochen Sommerferien und 2 Wochen an Weihnachten.
Das ist ein bisschen gemein.
Nein, das stimmt. Also ja, es wurde tatsächlich immer mehr, weil du ja dann auch mehr produziert hast. Ja. Aber als ich klein war, warst du schon wahnsinnig viel weg. Und vor allem wusste niemand, wann du wieder da bist. Weil dann kam wieder da ein Job rein und da wurde was abgesagt.
Das war sozusagen gar nicht unbedingt geplant, sondern das kam kurzfristig dann immer noch was dazu.
Manchmal war der Monat leer vor mir. Und wenn ich dann in den Kalender geguckt habe, war ich komplett voll im Nachhinein. Die Leute rufen eben an, kannst du da kommen, kannst du schnell nach Mailand kommen, kannst du da 3 Tage hier, 5 Tage da, 2 Tage dort. Ich war für einen Tag in Los Angeles, bin am nächsten Tag zurückgeflogen für 4 und war dann wieder in Los Angeles. Also das war schon heftig und man musste eben sehen, dass die Jobs, wie Schauspieler eben auch, oder wie das dieses Leben eben so ist, dass du die Jobs annimmst. Du weißt ja nicht, ob du in 3 Monaten noch angerufen wirst. Ja, das ist eben so gewesen.
Als Freier, ne? Als Freiberufler.
Ja.
Ist das ein Thema, dieses auch nicht zu Hause gewesen sein, was ihr mal bearbeiten musstet untereinander als Kinder und mit dem Vater? Ist es auch ein Konfliktthema gewesen mal?
Ich glaube, es war für Mama war es anstrengend.
Ich glaube, für meine Frau war es eher ein Konflikt. Ja. Ich krieg's öfters mal vorgeworfen.
Immer noch?
Ja.
Aha.
Und klar, ich musste auch als Ältester von dreien dann auch viele Aufgaben übernehmen früh, ne? Wo es dann heißt, so, du musst jetzt auf die Kleinen aufpassen und so. Aber nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich habe es ja ein bisschen nachgemacht und habe dann mit 14 angefangen, als Schauspieler zu arbeiten, war dann auch irgendwie ständig unterwegs.
Mhm. Würdest du sagen, dass du tatsächlich Sachen auch bewusst jetzt auch als Vater mit deinen Töchtern so machst, wie Kurt und deine Mutter es gemacht haben? Oder hast du auch manche Sachen, wo du sagst, ich mach's bewusst auch anders?
Ich versuche schon viel mehr da zu sein als du, aber das ist mit meinem Beruf natürlich auch viel einfacher. Mhm. Ja, aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie einzelne Punkte sehe, die ich anders machen würde oder so. Mhm. Ich weiß, es ist super, in einem liebevollen Umfeld aufzuwachsen. Ich finde Grenzen gut, die setze ich auch. Aber
wurden die bei euch auch gesetzt?
Ja, klar.
Weil man stellt sich das ja so vor, bei den Crescents, da kam Tina Turner zum Abendessen und man hat gemeinsam bis Mitternacht gesungen.
Ja, Nina Hagen stand schon mal auf dem Küchentisch.
Ich wusste es. Also in welcher Form streng und wo ist es dann aber auch wieder so ein lockerer Haushalt?
Also das falsche Verständnis von Kunst ist, dass das so leicht von der Hand geht. Es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit und Fleiß. Ja, man muss intrinsisch diesen Fleiß haben, jeden Tag aufzustehen, Schlagzeug zu üben oder zu schreiben. Ich meine, niemand zwingt dich, Schlagzeug zu spielen, mich jeden Tag 5 Stunden in die Tastatur zu hacken und Bücher zu schreiben, sondern das machen wir selber. Und das geht nur, wenn man Regeln kennt, wenn man Grenzen weiß, was Pflichten sind und so weiter. Und das muss erzogen werden. Und das habt ihr gemacht, das war streng, das liebevoll und streng. Klare Strukturen, es war wichtig, dass wir jeden Tag Klavier üben, dass wir gut in der Schule sind, waren wir auch.
Ja, und die Familie bei uns, Claudia, hat das super zusammengehalten. Und es ist heute noch so, dass Freunde von euch aus der Schule, die kommen einfach auch so zu uns mal zum Kaffee trinken, ohne dass die da sind, die Kinder. Ja. Und insofern sind die willkommen und es ist cool. Und wir versuchen jetzt da nicht zickige alte Menschen zu sein.
Irgendwie. Das ist schön. Wir haben vorhin schon das Lied gehört von Udo Lindenberg, der gesungen hat, was die Zeit aus uns macht. Und jetzt habe ich einen Song dabei, wo ich gerne noch ein paar Sätze von dir, Kurt, hören wollen würde. Nämlich ein Udo Jürgens-Song, der aufgetaucht ist und der auch bei uns im Ersten in der ARD-Gala am 23.12. gespielt wird. Wo hat man diesen Song gefunden?
Ich glaube, die Kinder haben die Bänder durchgehört, die so rumlagen und Demos und haben dann den Titel gefunden, haben alles Mögliche durchgehört und sich dann mit der Plattenfirma entschieden, diesen Titel zu nehmen, um ihn, weil die sagen, das war der einzige, wo man sagen kann, da könnte man was draus machen.
Ah, es gab noch mehrere.
Es gab, ja, es gibt, ja klar, da wurden natürlich in der Zeit immer mal Dinge dann nicht genommen und angefangen und dann doch nicht und so weiter, wie es eben so ist. Aber der war eben übrig und eben noch in einer relativ rohen Art produziert, gesungen, sehr gut schon.
Udo Jürgens
Udo
singt.
Udo selbst hat das schon sehr
präsentiert
gut
präsentiert in unserer ARD-Show wird es von Tim Bensko, ne? Also da singt Tim Bensko.
Ah ja, okay. Und da wurde der Titel eben gefunden und ich wurde dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das neu zu produzieren.
Schön, wir hören es jetzt, als ich fortging, von Udo Jürgens produziert von Kurt Kress.
Ich hab noch was vergessen hier bei dir. Etwas blieb zurück hinter dieser Tür. Ich hab beim Gehen ganz übersehen, dass mir das Wichtigste fehlt. Das Poster mit dem Clown, der wird bei mir nur traurig auf mich schauen. Auch nicht das Buch, nach dem ich such, seit ich mich trennte von dir. zurück zu dir. Ich hab noch was vergessen hier bei dir. Als ich fortging, blieb etwas von mir hier. Und mehr fällt es mir schwer, ganz zu verzichten auf dich. Ich las in den alten Briefen, deine Worte riefen Bilder wach in mir. Ich hab noch was vergessen hier bei dir. Sag, dass es noch lebt hinter dieser Tür. Frag nicht, was war. Heut ist mir klar, ich suchte immer nur dich.
Auf Bayern 2. Daniela Arnu im Gespräch mit
Kurt und Maximilian Kress. Der eine trommelt, der andere dreht und schreibt.
Wir haben gerade Udo Jürgens gehört und dieses Lied, das gefunden wurde, das du, Kurt, produziert hast. Wie war das, als du dem Sohn von Udo Jürgens das dann vorgespielt hast?
Emotional. Wir haben ja die Stimme aus dem Demo quasi herausgeholt und einzeln dann gehört. Und das ist schon bewegend, wenn man seinen Vater dann, kann ich mir so vorstellen, dann plötzlich zu dir singen hört, so nah. Ohne
nochmal so eine Lebendigkeit nach 10 Jahren tot eigentlich schon, ne?
Und ohne Musik drumherum, ganz nackt, nur die Stimme. Und das ist schon ergreifend auf jeden Fall gewesen.
Und Kurt, jetzt wollen wir, ich sag's nochmal, wir duzen uns, weil ihr in der Musikbranche auch sagt, damit fühlt ihr euch wohler. Ich sag's auch nochmal, machen wir die ganze Woche schon. Also von daher passt es doch gut zusammen. Wir wollen jetzt mal kurz auf dein Leben nochmal ein bisschen schauen, Kurt, bevor wir dann auch noch, Maxi, auf dein Leben ein bisschen genauer gucken. Nämlich, du bist geboren 1952 in Brachtal, spricht man das so aus? Brachtal, ja. In Hessen?
Das hieß damals Schlierbach, aber ist okay.
Wann warst du zuletzt dort?
In der Nähe, lustigerweise. Und ich habe aber keine Zeit gehabt, rüberzufahren. Es waren eigentlich nur 15 Kilometer auf eine Geburtstagsfeier in der Nähe.
Und da hast du aber eigentlich bis zu deiner Jugend gelebt, oder? In Hanau hast du dann Abitur gemacht.
Bis ich 10 Jahre alt war, waren wir in dem elterlichen Hotel. Wir hatten 2 Kinos auch und so. Und dann Hanau, Erlensee, Hanau, bis ich 18 war. Und dann bin ich nach Berlin. Und Holz- und Kohlenkeller, 5 Mark im Monat gewohnt, mit ungefähr 15 Gemeldeten im gleichen Raum. Das war die Zeit. Dann kam Hamburg mit Inga Rumpf, Atlantis. Und mit 20 bin ich nach München zu Passport mit Klaus Doldinger, Wolfgang Schmidt und Christian Schulze. Und dann darf man nicht vergessen, die Olympiade hat München natürlich viel Internationalität gebracht. Hier waren auch viele amerikanische Soldaten und Soldatinnen. Es war schon sehr international und eine coole Stadt, was sie heute immer noch ist.
Maxi, würdest du auch sagen, München ist eine coole Stadt? Im
Absolut.
Alter von Mitte 40?
Ja, genau. Als nicht cooler Papa, ja, kann man sagen. Ich finde, ich mag München wahnsinnig gerne. Für mich ist es die schönste Stadt zum Leben in Deutschland. Ich liebe die Nähe zu den Bergen, die Seen. Wir haben kulturell alles. Wir haben essensmäßig auch alles. Wir haben Sternenlokale, wir haben die Imbissbude. Es gibt immer noch Clubs, Gott sei Dank. Und es ist ruhig.
Berlin war früher in der Zeit, wo die Mauer noch drumherum war, für mich super cool. weil es eine musikalische, kleine, enge Szene war. Jim Rakete, Nina Hagen, Nena, Spliff und so weiter. Das war meine Szene in Berlin. Da war ich unterwegs mit Rio Reiser und so. Jetzt, als die Stadt aufgemacht dann immer größer wurde, bin ich verloren da. Ich habe natürlich da auch keine Scene mehr. Also wenn man da in der Szene ist, ist man in einer Szene in einem Stadtteil dann auch nur.
Das ist dann eher, dass man so wie in einem Dorf lebt, ne?
Also, du treibst dich ja nicht in Kreuzberg und in Dahlem rum. Das ist ja Quatsch. Das
Kiezleben ist ja sehr berlinerisch. Also ja. In Rio de Janeiro ist es anders. Da fährst du halt 2 Stunden irgendwo hin, um jemanden zu treffen.
Macht man das tatsächlich? Ja. Also nochmal zum Hintergrund, deine Frau ist Brasilianerin. Genau. Wie oft seid ihr dort?
Mindestens einmal im Jahr.
Und dann fahrt ihr auch für ein Treffen 2 Stunden?
Klar, natürlich. Das ist aber ganz normal. Es gibt halt kaum öffentlichen Nahverkehr. Es gibt eine kleine U-Bahn, die am Strand entlang fährt und ansonsten nicht. Und natürlich, du willst ja deine Freunde sehen. Und eben Rio mag ich auch wahnsinnig gerne. Also das ist die zweite Stadt, wo ich
auch
gerne wohnen will. Ja.
Das heißt, ihr fahrt auch zusammen öfter hin, oder?
Wir werden hinfahren. Zusammen waren wir noch nicht da. Ich war viel in Brasilien unterwegs, 7 Wochen auf Tour auch. Und in Rio habe ich sogar mal Unterricht gegeben. Da war ich, glaube ich, 23 Jahre an der Hochschule. Dann haben sie mich 5 Tage lang gefragt, ob ich den verrückten Trommlern da etwas zeigen kann.
Und das hast du auf Englisch gemacht, oder?
Ja, ja. Und die konnten ja auch kein Englisch. Also es war irgendwas.
Aber spricht in Brasilien spricht niemand Englisch. Es ist nur Portugiesisch.
Ja. Und man ballert da rum und da versteht man sich schon. Da braucht man nicht unbedingt zu reden.
Heißt aber auch, Maxi, dass ihr zu Hause Portugiesisch sprecht?
Wir sprechen eine sehr merkwürdige Mischung aus Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Und ganz oft verstehen wir uns nicht, weil irgendjemand im Satz irgendwie ein Wort aus einer anderen Sprache reingemischt hat und jemand anderes sagt, das gibt's doch gar nicht. Ach nein, das war Englisch.
Und wir lernen Spanisch im Moment, weil wir auch in Spanien leben und dann geht alles durcheinander.
Ja.
Ich würde jetzt noch mal kurz in deine Kindheit zurückgehen wollen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast mit 11 angefangen, mit 14 dann schon auch richtig gespielt in Bands. Und also es ging alles ziemlich reibungslos in Richtung Musik. Wann war dir selber klar, dass du Talent hast?
Ich glaube mit 13. Da bin ich an einen Bus eingestiegen und habe mir gedacht, ich will der beste Schlagzeuger Deutschlands werden. Das habe ich irgendwie noch in meinem Kopf. War natürlich überhaupt nicht dran zu denken, dass das mein Beruf wird, auch mit 16 noch nie, obwohl ich da schon viele Platten gespielt habe. Aber dass das so weitergeht, das war überhaupt nicht abzusehen. Weil meine Eltern waren eben auch, die haben, als ich 10 war, quasi das Familienhotel verlassen, meine Großeltern zurückgelassen in Schlierbach, Brachttal. Und mein Vater hat eben auch was ganz Neues angefangen. Da sehe ich jetzt eine Linie, fällt mir gerade auf, zu mir. Ich fange ja da und auch was Neues an, wie zum Beispiel meine Drum-Talk-Show, wo ich alleine auf der Bühne stehe und die Leute mir zuhören über das, was ich erzähle, den Musiken vorstelle und mein Leben erzähle.
Wo machst du das?
Jetzt zum 3. Mal, jetzt hier in München im April im Lustspielhaus. Aber es ist eine ganze Tournee. Ich bin sogar im Februar, im März von Shanghai bis Tokio mit dem Schiff unterwegs, mit der MS Europa.
Was ist die Botschaft, die du da gerne rüberbringen willst?
Was es für einen Spaß macht, Schlagzeuger in dieser Welt zu sein. Wie das so geht und was da so ist. Da steht ein Schlagzeug und ich habe meinen Freund Werner Fromm dabei, der interviewt mich ein bisschen, so wie du jetzt, fragt mich Dinge und ich antworte drauf. Und dann zeigen wir zum Beispiel ein Video, was ich mit Udo Lindenberg, habe ich mit Platte produziert, und ein Video, und dann zeigen wir das. Erzähle kurz vor, was da passiert ist und warum und wieso und was da so im Hintergrund war, oder mit Ike und Tina. Oder mit Freddie Mercury und dann hören wir halt Freddie Mercury singen. Mhm. Ja. Und ich wechsle das auch immer ab, weil das zu viel ist. Die ersten Shows haben 3,5 Stunden gedauert. Das war schon ein bisschen zu viel.
Ja, er wollte sich kein Skript schreiben. Ja, ich habe gesagt, wir brauchen ein Skript. Also, nee, nicht wirklich. Und ich habe nachgesagt, vielleicht doch.
Na, ich komme dann ins Labern.
Hast du ein Skript denn geschrieben?
Nein. Ich mache kein Skript. Aber ich habe schon durch die Videos und durch die Musiken, ich habe ja einen Beamer. Aha. Hinten läuft auf einer Leinwand läuft das Zeug. Und da habe ich schon eine Show-Ablauf, wo ich sage, das sind ungefähr so und so viele Minuten. Jetzt nehme ich das lieber weg, weil es wird noch viel zu lang. Und ich beziehe mich dann auch manchmal auf eine Stadt, wie zum Beispiel Wien. In Wien natürlich ist viel Falco, klar. Und auch Udo und auch was
mit denen du allen gearbeitet hast eben, ne?
Eben Sachen, die ich in Wien gemacht habe.
Stefan erzählt Rengler. Auch ganz viele private Geschichten von den Stars. Die
ehrlich?
Du erlebt hast.
Ah, von
ja,
den klar. Stars.
Ja, aber nicht. Ja, nette Sachen, aber Sachen, die man vielleicht nicht denkt. Ne? Falco denkt man immer Kokain, Party und so weiter. Aber auf der Tour waren meine beiden Geschwister dabei. Auf der Falco 3 war das, glaube ich.
Genau.
Und dann ist Falco immer im Hotel geblieben und mit meinem Papa an der Bar gesessen, weil der konnte ja nicht weg. Die Kinder waren ja im Hotelzimmer.
Ja, und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt hat es sich vergrößert. Nächstes Jahr, wie gesagt, dann auch in Stadthallen bin ich gebucht. Und ich weiß nicht wo, auf Remscheid und in Stuttgart im Jazzfestival, wo ich sage, wow, seid ihr wahnsinnig. Also das war eigentlich mehr so für 300 Leute gedacht, aber mittlerweile geht es Richtung 1000.
Auf Bayern 2 heute in 1:1, wieder ein Generationentalk, Kurt Kress und Maximilian Kress im Gespräch. Und ihr zwei, Vater und Sohn, habt gerade gesagt, oh, ist ja schön, dass wir mal miteinander sprechen.
Im Radio.
Das war
eher witzig gemeint.
Ja. Nee, wir telefonieren wöchentlich und sehen uns.
Er kocht für uns.
Ja, tue ich. Ich koche auch an Weihnachten für die ganze Familie.
Ihr feiert alle zusammen im Pullach, im Haus, im alten Familienhaus?
Bei mir. Ich koche gerne zu Hause. Da weiß ich, wo alles steht.
Und kommen dann die anderen Geschwister auch mit Familie?
Die kommen dann, weil jeder woanders wohnt, also aus Hamburg, aus Berlin. Das erste Weihnachtsessen ist am 24., das ist noch ein bisschen kleiner. Und dann kommen die am 26. und dann machen wir großes Weihnachtsessen, da koche ich aber auch.
Dann sind wir 14 und sind in den Bergen und dann sind wir bis 4. Januar alle zusammen da.
Ja, schön. Also ihr sprecht auch so manchmal miteinander und nicht nur im Radio.
Wenn es sein muss schon.
Ja. Gäbe es denn irgendwas? Hast du das Gefühl, Maxi, dass du über deinen Vater in seiner Kindheit alles weißt?
Nee.
Ich glaube, er ahnt viel, was da so war, aber ich habe auch schon vieles vergessen und manches kommt dann mal wieder hoch und dann erzähle ich das auch, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber so wichtig ist das alles auch nicht. Das ist halt eine Kindheit, das ist eine Jugend und die war verrückt, in meinem Fall jedenfalls in der Zeit. Und Maxi hat seine Jugend und seine Erlebnisse, von denen mir hoffentlich auch nicht alles erzählt.
Das ist ja wie bei jedem. Ne? Es gibt die lustigen oder spannenden Geschichten und die kenne ich natürlich von meinem Papa und er kennt meine natürlich auch, wahrscheinlich viel mehr als ich von ihm. Aber klar, aber dann gibt es ja ganz viel, was in der Jugend passiert. Das passiert halt so. Haben wir neulich drüber geredet. Ich war mit 14 das erste Mal als Schauspieler alleine in Berlin. Und da gab es noch keine Handys oder so. Also ich bin halt dann abends alleine essen gegangen. Und das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil ich habe mir ein Buch mitgenommen, aber dann habe ich gemerkt, mit einem Buch kann man schlecht essen. Und dann sitzt man so alleine an einem Tisch und isst irgendwie in einem Restaurant und ist ein Jugendlicher und um einen rum sind nur Erwachsene. Das hatte schon eine spezielle Form von Einsamkeit, die viele wahrscheinlich viel später erleben. Aber ich fand es auch nicht schlecht. Also ich fand es auch ganz cool. Es hat mir auch ganz gut gefallen. Es hatte was. Bei uns waren immer alle unsere Freunde, also bei meinen Eltern und wir. Und das ist jetzt bei mir zu Hause auch so. Da sind meine Freunde oder unsere Freunde und die meiner Kinder. Da ist immer viel los. Und vor allem sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr herzliche Menschen. Uns sind das Zwischenmenschliche wichtig. Das heißt auch, dass man auch streiten kann. Aber man ist auch ganz eng.
Heißt ja ein bisschen auch, dass es einfach eine Großzügigkeit gibt, ne? Sowohl auf der emotionalen als auch insgesamt, auf der emotionalen Ebene und gesamt.
Das ist, glaube ich, insgesamt sogar global gesehen eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, die wir uns bewahren müssen. Und ja, die haben wir in der Familie.
Und ich meine, du bist jemand, der heute auch beruflich sehr viel reflektiert, Gesellschaft sich anschaut, Strukturen anschaut, einen Roman geschrieben hat, da kommen wir gleich noch dazu, wo du auch gesellschaftliche Missstände aufdeckst damit eigentlich. Hast du Hoffnung oder treibt dich der aktuelle Zustand der Weltlage und der Gesellschaft auch in Deutschland sehr um?
Beides. Es treibt mich wahnsinnig um. Ich schlafe teilweise schlecht. Ich finde, dass viele Politiker gerade aus den demokratischen Parteien gerade nicht erkennen, was die Zeit geschlagen hat und zu egoistisch und zu taktisch agieren, anstatt sich als Demokratie zu wehren. Und trotzdem habe ich Hoffnung. Und ich glaube, dass diese Strukturen, die dem zugrunde liegen, also die grundlegenden Probleme, die sind einfach sehr, sehr alt. Das sind Gesellschaftsstrukturen, die gibt es seit 200 Jahren oder noch länger.
Was meinst du damit?
Kolonialismus, Patriarchat, das hast du noch viel länger, Macht, Machterhalt, Familien, die Macht haben, Aussetzung der Vermögensteuer, also viele Dinge, ich habe jetzt gerade mal durch 1000 Jahre gesprungen oder so, aber viele Dinge, die sich sehr, sehr lange etabliert haben, ne? Dass wir auch nach oben schauen zu denen, die reich sind. Das hast du ja durch den Monarchen schon, jetzt hast du es halt mit erfolgreichen Unternehmern. Die dann wie so Superheldenfiguren, also wie so Iron Man, ja, Musk ist Iron Man, der darf dann alles lösen, weil der ist ja so reich. Es gibt niemanden, der reicher ist als er, also muss er ja auch sich überall auskennen. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Der kennt sich nicht im Gesundheitswesen oder in der Verwaltung eines Staates aus. Lässt man ihn aber jetzt machen. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Und da muss man sich wehren. Und auch bei uns muss man sich wehren. Aber dafür sind wir da. Demokratie heißt ja, wir alle müssen was tun. Und wir alle können aufstehen und darüber reden und uns bemühen. Und da habe ich dann doch noch genug Vertrauen in die Menschheit, dass sie eigentlich herzlich ist und gut miteinander umgehen möchte.
Dein Wort in Gottes Ohren.
Hast du da weniger Hoffnung, wenn du das jetzt so sagst?
Also die Menschheit entwickelt sich immer weiter und wir haben ja schon viel erlebt, beziehungsweise wir zum Glück nicht, was passiert, wenn einer so viel Macht bekommt und so viel Macht bekommt. Und wir sind daraus wieder erwachsen. Ja, das ist eigentlich ein Wunder gewesen, wie schnell das in Deutschland ging. Und mir tun die Länder eben leid, in denen das einfach nicht geht. Also uns geht es ja wirklich wahnsinnig gut.
Und trotzdem sehen es viele Leute anders, ne?
Ja, das ist aber, dieses Gejammere könnte einem wirklich auf die Nerven gehen. Wir probieren ja alles, oder die Politik hat immer alles probiert, dass es uns allen gut geht, auch denen, die nicht so viel verdienen und so. Und diese Balance zu finden, ist wahnsinnig schwierig in der Politik. Das sehen wir ja. Das ist unfassbar schwierig. Und mir macht die rechte Entwicklung Angst. Das finde ich irgendwie schon ein bisschen. Also mir macht es einfach Angst. Ich finde, das sollte man nicht zurückgehen in diese Welt. Ne? Und wie gesagt, uns geht es immer noch wahnsinnig gut. Und ich habe nur die Hoffnung, dass uns geht es vielleicht wirtschaftlich jetzt mal nicht so gut. Kann ja sein.
Uns geht es auch wirtschaftlich immer noch gut.
Ja, meine ich ja. Das kann ja nicht der Grund sein.
Das Interessante ist ja, Maxi, weil das sind ja auch Themen, mit denen du dich beschäftigst, dass die Leute, obwohl es ihnen gut geht, wenn sie einfach ein bisschen weniger haben oder kaufen können als vorher, dann wird das ja quasi schon als
großen Verlust dargestellt.
Großer Verlust dargestellt.
Das ist einfach wirklich eigentlich vermessen, wenn man sich mal ein bisschen in der Welt umkommt, wenn man herumkommt und sieht, wie es anderen Leuten geht und wie es da aussieht, dann kommt man wieder nach Deutschland zurück und denkt, wow, ja, super hier eigentlich.
Es ist natürlich auch ein Wirtschaftssystem, das auf Wachstum ausgelegt ist. Ich meine, wir sagen, der Wirtschaft geht es nicht gut, der DAX steht heute am höchsten Punkt, den er jemals hatte. Da sieht man schon die Disbalance. Also Wachstum ist inhärent. Wachstum ist existenziell für dieses Wirtschaftssystem. Müsste ja nicht so sein. Also man könnte das ja machen wie, weiß ich nicht, die Augustinerbrauerei, die seit 600 Jahren dieselbe Menge Bier braut, ungefähr dieselbe Menge Menschen anstellt und einfach gut lebt und ein Produkt verkauft. Die müssen ja gar nicht wachsen.
Aber es geht in den Unternehmen trotzdem um eine höhere Rendite immer, ne?
Höhere Rendite, größer werden, mehr Absatz bedeutet aber eben auch, wenn man das runterbricht, weil wenn dir das immer vorerzählt wird, dass das Unternehmen so machen müssen, dass das bei uns ja auch so ist. Also wir müssen ja auch dann mehr verdienen, ein teureres Auto haben, besseren Fernseher. Und wenn es dann heißt, in der Ukraine ist Krieg, unser Benzinpreis wird wahrscheinlich ein bisschen teurer, wie wir es vor 2 Jahren hatten. Und sich nach 6 Monaten die Leute aufregen, dass der Benzinpreis ein bisschen teurer ist, ja, weil wir jetzt irgendwie vielleicht einen Nachbarn haben, den wir unterstützen müssen in einem unglaublichen Angriffskrieg, dann merkt man, dieses System hat einfach Brüche, die sind nicht gut. Und da muss man drüber nachdenken, was man tut. Und wenn ich überlege, als ich ein Kind war oder Jugendlicher war, war Habermas noch ständig in der Süddeutschen Zeitung. Also Philosophie im gesellschaftlichen Diskurs. Und das haben wir nicht mehr. Wir sehen Politiker und Wirtschaftsgrößen und vielleicht Leute, die zu einem Thema Experten sind, was super ist. Aber wir sehen nicht mehr die Leute, die die Gesellschaft reflektieren und die uns erklären als Philosophen, wo stehen wir denn gerade?
Was ist die Bildzeitung für uns?
Aber in relativ kurzer Form.
Ja, und sehr plakativ und sehr auch einseitig und unterirdisch. Also das ist wirklich eine schlimme Entwicklung. Deswegen habe ich die Süddeutsche abbestellt.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Arno trifft
Kurt und Maximilian Kress. Phänomenales Vater-Sohn-Gespann.
Ja, da sind wir schon wieder bei dem Adjektiv. Wir hatten ja ganz am Anfang der Sendung 2 Adjektive. Jetzt phänomenal. Das ist der Name deiner Filmproduktionsfirma, Maxi.
Ja.
Was machst du da?
Ich mache da ganz, ganz viel Werbesachen. Das hat einfach sehr gut bezahlt. Und ein paar Dokumentarfilme habe ich gemacht.
Und jetzt schreibst du aber auch Bücher. Ein Buch ist gerade rausgekommen, um jeden Preis. Und an einem zweiten sitzt du, glaube ich.
Ja, und das dritte ist auch schon in Planung.
Ja, das ist doch schön. Kannst du mittlerweile davon leben? Also Bücher sind ja gar nicht so einfach, ne, was Finanzen angeht.
Nein, aber das wäre jetzt auch ein Wunder, weil das Buch ist erst gerade erschienen zur Buchmesse im Oktober in Frankfurt. Also wenn es in 2 Monaten so gut verkauft hätte, dass ich davon leben kann, das wäre ein unglaublicher Erfolg. Mhm. Aber es läuft sehr gut. Der Verlag ist glücklich. Ich habe einen Vertrag für das zweite Buch, das ich fast fertig geschrieben habe. Insofern habe ich die Hoffnung, dass das in Zukunft vielleicht in ein paar Jahren funktioniert.
Um jeden Preis, erschienen im Atrium Verlag. Falls jemand nach dieser Sendung überlegt, jemand anderem dies zu Weihnachten zu schenken zum Beispiel. Es geht darum um Michelle, die ist die Protagonistin. Und bevor ich die verworrenen Wege von Michelle in Sachen, sie schreibt Frauenporträts, sie schreibt eine Firmenchronik und sie recherchiert in Sachen rechte Zelle bei der Polizei in Hamburg. Magst du einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, worum es geht und was dich auch dazu gebracht hat, diese Geschichte so zu schreiben?
Erstmal steht für mich die Idee dahinter, zu sagen, es gibt Gesellschaftsstrukturen, die sind so betoniert. Wenn da jemand reinkommt, dann muss er sich anpassen, sonst hat sie, Michelle, keine Chance, darin zurechtzukommen oder zu überleben. Und in dem Fall haben wir eine junge, eher linke Journalistin, die prekär lebt. Sie ist frei und deswegen hat sie den Auftrag angenommen, für eine renommierte Reederei deren Chronik zu schreiben, deren Familienchronik. Die Tochter hat gesagt, der Uropa war kein Nazi und dann musste man handeln. Jetzt hat sie sich verliebt, da startet das Buch, sie hat sich verliebt in den Anwaltssohn, der natürlich auch in einer dynastischen Anwaltskanzlei ist. Und jetzt ist sie in dieser Welt. Jetzt ist sie in dieser Welt der superreichen.
Den Anwalt hat sie über den Job kennengelernt, weil es der Anwalt von dieser Firma ist, ne?
Richtig. Und sie ist in dieser Welt dieser superreichen, wo die Mutter sagt, ja, so das mit dem Journalismus finde ich nicht so gut, mach doch lieber was anderes. Und andere erzählen, ja, man muss jetzt eigentlich Mutter werden, weil das, die arbeitet auch nicht so toll. Also dieses Patriarchat, das da groß und stark ist, steht da schon mal. Und dann kommt ein ehemaliger Kollege von ihr und nervt sie so ein bisschen und sagt, hey, da gibt es ein rechtes Netzwerk in der Polizei und du hast Zugang zu diesen Leuten, du hast Zugang zu dem Staatsanwalt und so weiter. Hilf mir, das zu recherchieren. Und sie glaubt ihm nicht, bis er fast umkommt, bis ihn jemand attackiert. Und dann fängt sie an zu recherchieren und merkt eben, dass es sehr viel größer ist als ein kleines rechtes Netzwerk, dass es sich bis in die Großindustrie hineinträgt und am Ende auch was mit ihr selbst zu tun hat.
Du hast das Buch geschrieben mit Bernd Blaschke, ein Freund von dir und Kollege. War für euch beide klar, dass ihr gemeinsam schreibt oder wie habt ihr euch das aufgeteilt?
Wir haben zusammen geplottet. Also wir haben uns sozusagen den Rahmen zusammen ausgedacht und dann habe ich geschrieben und Bernd hat immer hinterher redigiert. Also er hat gelesen, was ich geschrieben habe und hat gesagt, so, ja, da kommst du ein bisschen vom Weg ab oder ja, das ist spannend, aber dann müssen wir uns überlegen, wie das hinten dann ausgeht, weil das verändert jetzt dann doch nochmal alles. Und das war wahnsinnig toll fürs erste Buch. Weil ich wollte schreiben, seitdem ich 16 bin.
Und du hast ja auch, wie wir gehört haben, immer Bücher gelesen, ne?
Ja, wie ein Wahnsinniger. Ja. Meine Tochter hat neulich in der Schule gelernt, dass man ab 1000 Büchern zu Hause eine Bibliothek hat.
Und gesagt, die habt ihr.
Noch nicht ganz, ich muss noch 10 Bücher lesen.
Das kriegt ihr nach Weihnachten hin. Also ja, genau. Da schenkt ihr noch ein paar Bücher und dann...
Aber ich habe mich nie getraut. Wir machen nicht so gerne Sachen, wenn wir sie nicht können.
Das stimmt.
Kannst du nicht schreiben?
Naja, aber es gibt nichts, was für mich so schwer war wie ein Buch schreiben in seiner Komplexität. Du hast die Geschichte, die von vorne nach hinten gehen muss, die verschiedenen Spannungsbögen.
Du hast vor allem zwei Stränge, ne? Das muss man dazu sagen. Es gibt zwei Stränge in dem Buch, mindestens zwei.
Genau. Und wahnsinnig viele dann die Figuren und die sollen leben und die sollen ein Eigenleben entwickeln und man soll sie hören und man soll sie fühlen können. Also es die Sprache ist das eine, aber es sind so viele Ebenen, auf denen man arbeiten muss, dass ich die Unterstützung und das gemeinsame Arbeiten wahnsinnig mochte, auch wenn ich jetzt die nächsten Bücher alleine schreibe. Aber ich glaube, umgekehrt für Bernd war es auch toll. Und man muss dazu sagen, wir haben in der Corona-Zeit geschrieben. Das heißt, Bernd war mein Corona-Kontakt. Wir hatten eine gute Zeit und haben abends dann auch noch immer danach gegessen. Ich habe dann noch was gekocht, wir haben ein Bier getrunken. Und das hat das Ganze ein bisschen leichter gemacht, als es vielleicht sonst gewesen wäre.
Kurt, du hast vorhin, als es darum ging, dass ihr ein Adjektiv zu dem anderen sagen sollt, gesagt ernst. Würdest du auch sagen, dass dieses Buch, diese literarische Arbeit ernst ist?
Ja, Maxi greift schon politische, gesellschaftliche Themen auf. Das ist klar, dass er keine Liebesromane schreiben würde, war mir auch klar. Und irgendwelche platten Krimis zu schreiben, da ist er. Wir sind da zu perfektionistisch in dieser Familie, glaube ich. Und Maxi ist in dieser Hinsicht immer interessiert, liest alles, jeden Satz im Spiegel und alle wichtigen journalistischen Dinge. Und deswegen war mir klar, dass er eher in diese Richtung geht.
Mhm. Wer aus der Familie durfte denn das Buch als Erster lesen, als Erste lesen?
Das zuerst gekriegt hat oder gekauft hat.
Ich habe 10 Vorab-Exemplare gekriegt. Also meine Frau hat natürlich den Prozess mitverfolgt und da habe ich viel irgendwelche Sachen erzählt, wo sie sich dann Reim draus machen sollte, weil ich über irgendeine Szene geredet habe, wo sie ja gar nicht wusste, was davor und danach passiert, aber wie man das so abends macht, wenn man noch im Kopf in der Arbeit steckt. Aber die 10 Exemplare gingen natürlich alle. Also da kam eins ist nach Hamburg gegangen, eins nach Berlin, eins zu meinen Eltern und die besten Freunde. Und die haben es alle gleichzeitig gekriegt. Es gab einen Freund, der gesagt hat,
da ist man ja gespannt, ne? Ja. Was ist die erste Reaktion? Wer war es? Wer war der oder die erste?
Die erste war meine Nachbarin. Annelies ist 78 und die hat es in einem Tag gelesen. Und hat gesagt, und das ist sehr süß, weil die alte bayerische Dame hat gesagt, das ist ein Page-Turner.
Und das ging in der Familie dann rum, ey, ist ein Page-Turner. Yeah,
right, gut, du hast also auch gesagt, als du es gelesen hast, ist ein Page-Turner.
Ja, ja, ich habe es in 2 Tagen gelesen, ja, anderthalb.
Und als letzte Frage in dieser Runde hier, wir könnten noch ewig weiterreden. Wir haben 2 Bücher auf diesem Tisch liegen, nämlich eins von dir. Du hast es mitgebracht, Maxi, ich habe es auch mitgebracht, weil auch gerade frisch gelesen. Wie stolz bist du, Kurt, auf deinen Sohn?
Sehr, sehr stolz. Ja, überhaupt. Das, was er bis heute durchlebt hat und gebracht hat, auch mit seiner Filmarbeit und Dokumentarfilm, Radiosendungen, alles das, was er bis heute gemacht hat, ist eine tolle Entwicklung. Und dass er beim Buch landet, finde ich super, weil das ist eigentlich seine Bestimmung, glaube ich schon.
Ist es deine Bestimmung?
Ja.
Schön, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank, Kurt Kress, Maximilian Ferreira Kress. Ich freue mich, dass ihr da wart. Alles Gute, schöne Weihnachten und Dankeschön.
Dir auch, fröhliche Weihnachten.
Und danke.
Und hier noch ein Programmhinweis. Kurt Kress hat einen spät aufgetauchten Song von Udo Jürgens bearbeitet und publiziert. Wir haben ihn vorhin hier in der Sendung schon gehört. Der Song ist auch nochmal in der ARD-Gala zu 90 Jahre Udo Jürgens zu hören, gesungen von Tim Bensko. All das am 23.12.20:15 Uhr im Ersten. Und Kurt, du hast gerade dich auch gemeldet.
Genau, ich spiele mit meinem Drum Talk im Lustspielhaus am 29. März 2025.
Das Gespräch mit Kurt und Maximilian Kress können alle nochmal hören in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch weitere tolle Kulturangebote zu hören, nämlich zum Beispiel den Orchester-Podcast von Anne Schönholz. Sie ist Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Sie bietet spannende Einblicke in das Orchesterleben hinter der Bühne.